Hallo und herzlich willkommen zu Selfie Time. Wir sind
Henrike
und Amanda.
Wir freuen uns darauf, unsere Sichtweisen rund um das Thema Gesundheit und Achtsamkeit mit dir zu teilen.
Ganz viel Spaß bei deiner Auszeit und hoffentlich neue Impulse für deine Selfie Time.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Selfie Time. Heute mal wieder im Format eines Interviews. Und zwar soll es heute um das Thema Frauengesundheit gehen. Spezifiziert um die Wechselwirkung von Darm und der Hormongesundheit. Ich werde heute Mona Pöhner-Tesche interviewen. Oder wie Mona sagen würde, einfach Mona, weil mein neuer Name ist zu kompliziert. Mona ist glücklich verheiratet und wohnt mit ihrem Mann in Rosenheim. Neben ihrem Hauptberuf als Polizistin ist Mona Heilpraktikerin. Sie hat vielfältige Fortbildungen in den Bereichen Naturheilkunde, Atemtherapie, Kräuterheilkunde sowie in den Bereichen Frauen- und Darmheilkunde gemacht, worauf sie sich auch spezialisiert hat. Seit Oktober bietet Mona in diesen Bereichen auch Vor-Ort-Termine im Kompetenzzentrum Lucina & Friends in Rosenheim an. Für alle Interessierten, die nicht aus Rosenheim und Umgebung kommen, bietet Mona aber auch Absprache, auch Online-Termine an oder ihr schaut einfach mal auf ihrer Instagram-Seite naturheilkunde-mona vorbei. Dort postet Mona nämlich auch ganz viele tolle Beiträge und Reels zum Thema Zyklus, Ernährung und Co. Tja, und neben all dem verbringt Mona ihre Freizeit auch möglichst gerne aktiv und in der Natur. Sie liebt es zu wandern und Rennrad zu fahren, aber auch das Reisen oder neue Kulturen kennenlernen und sich immer weiter fortbilden gehört zu Monas liebsten Freizeitaktivitäten. Ja, jetzt würde ich sagen, genug von mir über dich. Herzlich willkommen erstmal, liebe Mona. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was dir wichtig wäre, noch zu sagen.
Vielen Dank und vielen Dank auch, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ich glaube tatsächlich, du hast es ziemlich auf den Punkt gebracht. Das ist ja doch ein ganzes Potpourri, aber ich glaube, wir haben es gut abgefrühstückt.
Ja, das stimmt. Ja, aber dieses Potpourri ist ja auch wirklich sehr ja vielfältig und trotzdem hast du ja auch so deine Nische mit der Frauengesundheit gefunden. Und genau darum soll es ja auch heute gehen. Ein total spannendes Thema. Mhm. Um dich vielleicht noch etwas besser kennenzulernen, die Frage, die wir unseren Interviewgästen am Anfang immer gerne stellen, weil unser Podcast ja Selfie Time heißt und ja auch dazu anregen soll, sich mehr Zeit für sich zu nehmen. Wie sieht denn für dich eine gelungene Selfie Time aus?
Ja, eine gelungene Selfie Time, das kommt, glaube ich, bei mir ein bisschen auf die Tageszeit an. Also, weil ich am Morgen bin ich halt einfach so ein extrem aktiver Mensch. Ich mag mich immer gern bewegen, gerne in die Natur raus und dann ist so eine ganz gelungene Selfie-Time, eigentlich einfach in der Natur sein, sei es jetzt wandern auf den Berg hoch oder einfach in den Wald rein. Also ich liebe einfach die Natur oder Rennradl fahren, einfach in der Natur sein, frische Luft haben. Das ist so meine Selfie-Time tagsüber und abends liebe ich es einfach mit einem Tee oder einem Kakao und einem guten Buch eingekuschelt irgendwo zu sitzen, vielleicht noch ein bisschen zu räuchern oder irgendwelche Düfte aufzulegen und mich dann ja mit einem guten Buch zu entspannen.
Oh, schön. Das klingt richtig gut. Ja, tatsächlich beneide ich dich da sehr um deinen Wohnort, was das Wandern und die Natur angeht. Ja. Ja, wie du sagst, rauf auf den Berg. Oh, herrlich. Was würde ich dafür geben, das auch morgens einfach so zu tun?
Ja, da hat es mein Mann nicht schwer gehabt, mich hierher zu bringen, tatsächlich.
Ja, wo kommst du eigentlich her?
Ich komme tatsächlich aus Unterfranken im Landkreis Schweinfurt und bin dann durch meinen Beruf, also du hast ja schon gesagt, ich bin Polizistin und bin dann nach meinem Studium nach München gekommen und bin dort auch bis heute geblieben. Also ich arbeite nach wie vor in München und bin aber dann von München irgendwann, als ich eben meinen Mann kennengelernt habe, mit ihm zusammen nach Rosenheim gezogen und er ist auch schon immer.
Na schön, ja. Ja, da hast du ja Glück gehabt, jemanden in den Bergen kennengelernt zu haben. So kann man es vielleicht sagen. Nee, schön. Dann hast du ja jetzt gerade schon ein bisschen was so zu deinem Werdegang gesagt. Wir können ja mal in Richtung deiner jetzigen nochmal Spezialisierung in Richtung Frauengesundheit gehen. Wie bist du zur Naturheilkunde gekommen? Du bist ja auch Ernährungsberaterin. Das haben wir vielleicht vergessen in der Aufzählung. Ne? Seit 2018 bist du Ernährungsberaterin, vor allem spezialisiert auf vegane und vegetarische Ernährung. Vielleicht magst du mal erzählen, wie du so von der Polizei in Richtung Naturheilkunde, Heilpraktik etc. gekommen bist.
Ja, gerne. Also da hole ich ein bisschen aus. Und zwar war einfach die Ausbildungszeit für mich auch eine Zeit, die halt auch körperlich und psychisch sehr fordernd war. Und ich habe immer schon ein Thema gehabt mit Nebenhöhlenentzündungen. Und auch Magenschleimhautentzündungen. Also die Schleimhäute sind bei mir so ein bisschen ja meine Schwachstellen gewesen immer. Und nachdem das dann halt eben fordernder wurde, hatte ich immer öfter Nebenhöhlenentzündungen, Magenschleimhautentzündungen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, so kann es ja auch nicht weitergehen und bin von Arzt zu Arzt und ja, klassisch schulmedizinisch behandelt worden. Und das heißt, die Symptome waren dann immer weg, aber es kam halt einfach immer wieder, weil die Ursache nicht behoben war. Mhm. Und dann habe ich begonnen, mich einfach selbst ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, ziemlich reinzufuchsen. Und bin dann irgendwann mal irgendwo drauf gestoßen, dass Milchprodukte verschleimend wirken würden. Mhm. So, und dann habe ich mir gedacht, naja gut, dann lasse ich jetzt mal die Milchprodukte weg für eine Zeit. Und dann habe ich irgendwann auch weitere tierische Produkte weggelassen, weil ich mich halt dann auch mehr mit Tierrechtsthemen auseinandergesetzt habe. Und um dann aber auf Nummer sicher zu gehen, weil ich war ein totaler ja Omnivore durch und durch, mhm, und wusste überhaupt nicht so, wie, was soll ich jetzt eigentlich so richtig essen, dass ich safe bin. Mhm. Und dann habe ich beschlossen, da mache ich jetzt einfach eine Ernährungsberaterausbildung. Genau, und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist ja wahnsinnig spannend, was für ein Potenzial allein die Ernährung hat.
Ja.
Ich habe halt dann auch gemerkt, mir geht's viel besser. Ich habe gefühlt besser regeneriert. Meine Nebenhöhlenentzündungen, meine Magenschleimhautentzündungen sind weggegangen.
Wahnsinn.
Also zumindest sagen wir es mal so, einmal im Jahr habe ich es noch, aber vorher, mhm, war das einfach chronisch da. Mhm. Ja, und dann habe ich lang geliebäugelt, einen Heilpraktiker zu machen, weil ich einfach gedacht habe, ich möchte gern therapeutisch arbeiten können und nicht nur beratend, was man ja als Ernährungsberater eben nur darf.
Mhm.
Naja, und dann habe ich ewig geliebäugelt, habe immer gedacht, ach, neben der Arbeit, das ist viel zu viel.
Das
bringe ich nicht hin. Und dann kam Corona und ich hatte abends, oder wir hatten ja alle abends irgendwie nimmer so richtig was zu tun häufig. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich das einfach. Naja, und dann habe ich nebenbei 2 Jahre lang eine Heilpraktikerschule besucht, in Abendschule, und habe dann... genau, während der Ausbildung noch, du hast ja schon gesagt, eine Atemtherapie-Ausbildung gemacht, mich ein bisschen mit Kräuterheilkunde beschäftigt auch. Und dann war irgendwann der Punkt, ich war mit meiner Heilpraktiker-Ausbildung fertig und genau zu dem Zeitpunkt ging auch mein Sabbatjahr los. Also ich hatte ein Sabbatjahr beantragt zusammen mit meinem Mann und es hat sich dann wirklich genauso getroffen. Ausbildung war vorbei und wir konnten los. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, ich werde jetzt in diesem Sabbatjahr ganz viel lernen. Und dann, wenn ich, also wir sind reisen gegangen für 11 Monate und wenn wir zurückkommen, dann schreibe ich meine Heilpraktikerprüfung. Ja, und wie es halt natürlich war, wir waren halt reisen und dann habe ich mir halt überlegt, naja, ich reise jetzt doch mal eher und habe nichts gelernt. Zumindest nicht für einen Heilpraktiker oder zumindest nicht so viel, dass ich direkt die Prüfung hätte antreten können, als ich zurückgekommen bin. Und dann habe ich mir auch vorgenommen, weil ich vorher ein bisschen überlastet war, dass ich jetzt auch nur noch mache, auf was ich Lust habe und keine Verpflichtungen mehr eingehe. Ja, und dann kam die Frauenheilkunde zu mir.
Schön.
Und dann habe ich das gesehen. Also die Ausbildung habe ich gemacht bei Frauengeflüster. Mhm. Und ich habe die Ausbildung gesehen und habe dann erst mit den Mädels geschrieben und habe gesagt, ich bin im Ausland und ich weiß nicht so genau. Und dann haben sie gesagt, es ist überhaupt kein Thema, wir machen das ja alles online und wir sind auch danach noch für dich da.
Mhm.
Ja, und dann habe ich mich durchgerungen, dass ich es mache und ja, bin total glücklich. Also
ja
genau. Schön. Und dann bin ich zurückgekommen, habe meine Heilpraktikerprüfung abgelegt. Also ich habe dann erst noch ein halbes Jahr gelernt, dann Heilpraktikerprüfung abgelegt und seitdem darf ich jetzt therapieren auch.
Ja, klasse. Was mir besonders im Ohr geblieben ist, gerade aus deiner Erzählung, ist, du hattest gesagt, ja, und dann kam Corona und nichts vor und so. Dann habe ich das einfach mal gemacht. Und ich glaube, für alle, die wissen, wie komplex und wie schwierig diese Heilpraktiker, ja, sowohl Ausbildung als auch dann vor allem die Prüfung ist, der hat bestimmt geschmunzelt, als du gesagt hast, ach, das habe ich dann einfach mal gemacht. Richtig gut.
Ja, also ja. Tatsächlich ist es auch ziemlich untertrieben, das einfach mal gemacht.
Ja.
Also es war schon eine krasse Zeit. Ich habe es tatsächlich während der schulischen Zeit, also während ich noch da war und in die Schule gegangen bin, gar nicht so gemerkt, weil es mir echt einfach Spaß gemacht hat. Aber es war natürlich eine Mehrbelastung. Aber gerade dann in der Prüfungsvorbereitung, das alles nochmal zu lernen, das war schon heavy. Und ich habe dann danach auch, was ich aber auch durch meine Frauenheilkunde-Ausbildung dann gelernt hatte, dass es sowas wie eine Nebennierenerschöpfung gibt, also so eine Burnout auf Zellebene. Und das habe da habe ich mich halt voll rein manövriert. Und das hatte ich aber gar nicht gemerkt. Mhm. Erst als wir das Thema durchgesprochen hatten, habe ich dann gedacht, die Symptome passen irgendwie. Und ich habe einfach nur gedacht, ich bin müde vom Reisen oder was auch immer. Mhm. Genau, aber ja, also so ganz neben, also ganz
genau,
war es dann tatsächlich am Ende doch nicht.
Nee, richtig. Ich glaube, das wollte ich auch nochmal damit hervorheben, dass das doch eine sehr beachtliche Leistung ist, die du da ja jetzt ja auch erfolgreich absolviert hast und ja jetzt auch tätig sein darfst.
Genau.
Vielleicht bleiben wir nochmal ganz kurz allgemein bei dem Thema Frauengesundheit. Kannst du, ist wahrscheinlich total schwer, aber kannst du zusammenfassen, was dich daran so fasziniert, warum es jetzt irgendwie auch gerade so die Frau, es kann sich auch immer noch mal wieder ändern, aber warum es gerade die Frauengesundheit Heilkunde ist?
Also ich glaube, das hängt so ein bisschen mit meinem persönlichen, Werdegang ist jetzt das falsche Wort, aber ja, mit meiner Entwicklung zusammen. Ich habe ja einen Beruf gewählt, in dem Frau sein jetzt nicht unbedingt immer als Vorteil gewertet wurde und ich ganz oft natürlich zum einen in einer absolut männerdominierten Welt unterwegs war, natürlich auch mehr mich, sagen wir mal, wenn wir es jetzt chinesisch betrachten, in den Yang-Anteilen befunden habe, also einfach immer viel mehr die Härte als die weiche Seite halt so einfach gelebt und habe dann selber aber bei mir gemerkt, dass das mich irgendwie ja auch in ein Ungleichgewicht bringt. Ich konnte das anfangs auch gar nicht, also während der Zeit gar nicht so direkt definieren und habe aber dann einfach immer mehr begonnen, auch durch Zyklusprobleme beispielsweise und auch eben mit dieser Nebennierenschwäche, also diese ewige Erschöpfung, da habe ich dann begonnen, mich mal ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich Frau sein und darf ich mir jetzt auch mal erlauben, sanft zu mir zu sein.
Spannend.
Genau, und über das habe ich eigentlich so den Zugang ein bisschen gefunden und ich finde einfach, also ich habe auch, das klingt verrückt, weil ich meine, ich bin eine Frau, 33 Jahre lang, aber erst jetzt kann ich, also seit ein paar Jahren kann ich wirklich sehen, was wir Frauen einfach für unglaublich kraftvolle Wesen sind.
Ja.
Wir bringen Kinder auf die Welt und wir sind intuitiv ohne Ende und das ist einfach was mich fasziniert und ich bin der Meinung, wir Frauen müssen einfach viel mehr zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen und mir war das einfach auch so ein totales Herzensanliegen, dass ich mich da mehr mit beschäftige, um einfach ja andere Frauen auch stärken zu können.
Ja, genau, und das in die Welt zu tragen. Und das tust du ja.
Sehr schön. Genau.
Ja, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, so was uns Frauen vielleicht auch ausmacht. Das ist ja, denke ich jetzt mal, du darfst es gleich beantworten, nicht ja ohne Grund so, sondern vielleicht auch einfach wegen unseres Hormonhaushalts, der ja doch nochmal anders ist als bei Männern. Darum soll es ja heute auch nochmal gehen, um die Hormone und um die Darmgesundheit. Vielleicht starten wir erstmal mit der Frage, wie die Darmgesundheit oder generell also der Zustand unseres Darms unser Hormonwesen, unsere Hormonregulation im Körper beeinflusst. Also vielleicht magst du mal so ein bisschen auf die Wechselwirkung schon mal eingehen.
Also du hast ja gerade schon gesagt, als Frauen sind wir ja zyklische Wesen. Und das, was viele Frauen ja oft auch ablehnen, weil wir dadurch halt auch einfach unterschiedlich leistungsfähig sind oder unterschiedlich gelaunt sind, ist ja eigentlich auch eine totale Stärke, vor allem wenn man einfach lernt, diese verschiedenen Phasen mit ihren Vorteilen einfach zu nutzen.
Mhm. So.
Und was das ja bedingt, sind ja die Hormone, die bei uns im Körper eben einfach zirkulieren. Also diese weiblichen Sexualhormone, Progesteron, Östrogen, auch Testosteron. Und die sind alle in einem ganz sensitiven Zusammenspiel da und sind natürlich auch störanfällig. Und es gibt viele Dinge, die die Hormone beeinflussen können. Und der Darm ist eben ein Organ, was das unglaublich beeinflusst, dadurch, dass Hormone auch im Darm abgebaut werden beispielsweise. Also Östrogen beispielsweise wird in der Leber inaktiviert. Wenn du sagst jetzt, okay, Östrogen hat jetzt gewirkt im Körper und jetzt brauche ich das nicht mehr, dann inaktiviert die Leber das und dann wird es zum Darm transportiert. Mhm. Und im Darm gibt es dann eben dieses sogenannte Östrobolom, also das ist eine Ansammlung von Darmbakterien, die dieses Östrogen dann eben entweder ausscheiden oder reaktivieren, also zurück in den Körper schicken können. Und wenn jetzt hier ein Ungleichgewicht vorliegt und beispielsweise zu viel wieder zurück in den Körper geschickt wird, dann kommt es zu einer Östrogendominanz. Und was macht eine Östrogendominanz? Die macht diese ganzen klassischen Symptome von PMS, Stimmungsschwankungen, auch Endometriose, Myome. All diese Dinge sind eben durch ein zu viel an Östrogen bedingt. Und das kann zum Beispiel über den Darm, also der Darm muss gesund sein, um dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.
Okay, ja. Wenn man so, du hast ja jetzt gesagt, vor allem der gesunde Darm ist da ja wichtig. Wenn man so an Thema Darmgesundheit denkt, fällt ja auch ganz auf dieser Begriff Mikrobiom, der ja irgendwie ja für einen gesunden Darm spricht. Welche Rolle spielt denn dieses Mikrobiom jetzt auch dann wieder bezogen? Hast du wahrscheinlich schon ein bisschen angeschnitten. Vielleicht magst du da nochmal drauf eingehen, auf die Hormonproduktion, aber auch Regulation generell, also diesen ganzen Haushalt.
Mhm. Also das Mikrobiom, das ist ja ein Begriff für all diese Bakterien, die sich in unserem Darm tummeln. Weil du kannst dir vorstellen, das ist ja wie ein Dschungel eigentlich. Also wir haben 40 Billionen Bakterien in unserem Darm. Mhm. Ich meine, es sind an die 400 verschiedene Gattungen, die wir da haben. Und das sind, also man sagt immer gute und schlechte, aber es sind im Prinzip alle nützlich, solange sie im ausgewogenen Verhältnis vorliegen.
So. Ah, ja. Mhm.
Und das Östrobolom habe ich jetzt ja eben gerade schon angesprochen. Da geht es eben gerade um die Verstoffwechselung von Östrogen. Mhm. Aber beispielsweise werden auch 80% des Serotonins, was ja jetzt nicht direkt ein Hormon, sondern ein Neurotransmitter ist, aber werden auch im Darm hergestellt und dann eben in den Körper ausgesandt. Und auch hier gibt es zum Beispiel Studien, die schon belegt haben, dass Depressionen im Zusammenhang mit dem Darm hängen, also mit einem kranken Darm. Mhm. Also auch hier haben wir die Regulation beispielsweise. Genau, oder was auch noch ein Thema ist, wir haben schützende Bakterien, also das sind vor allem diese Mucinbildner, nennen die sich, also die Schleimbildner, die eben für eine geschmeidige, für eine eingeschleimte, sage ich mal, Darmschleimhaut zuständig sind, sodass die einfach ja geschmeidig und gesund bleibt und da auch genährt wird. Und dann die wir alle kennen, Lacto- und Bifidobakterien, die einfach für den optimalen pH-Wert ausgewogen sein müssen. So, und die schützen die Darmschleimhaut. Und wenn die wenn es ins Ungleichgewicht kommt, dann führt es eben dazu, dass die Darmschleimhaut entzünden kann, dass sich da einfach eben dieses Leaky Gut beispielsweise bilden kann. Mhm. Und Leaky Gut wiederum steht ja in enger Verbindung mit Autoimmunerkrankungen, wie beispielsweise der Schilddrüse, Hashimoto, also dieser chronisch entzündlichen Schilddrüsenerkrankung.
Ja.
Genau, also so sieht man dieses Mikrobiom.
Der Kreis.
Ja, genau, das Mikrobiom. Also ich habe jetzt nur ganz wenige der Bakterienstämme aufgezählt, aber ist unglaublich wichtig für einen gesunden Hormonhaushalt.
Ja, alles klar. Und jetzt haben wir ja schon über so mögliche Disbalancen gesprochen. Du hast gesagt, es muss vor allem alles ausgewogen sein. Dann ist es in Harmonie, was ja auch ein Thema bei Frauengesundheit ist. Jetzt gehen wir mal davon aus, das ist nicht in Harmonie. Es ist nicht ausgewogen. Wir haben eine Disbalance. Was sind so häufige Symptome, vielleicht sowohl bezogen auf Darm als auch Hormongesundheit, weil es sich ja, man kann es ja nicht voneinander trennen. Was sind da häufige Symptome, die du vielleicht auch in deinem Praxisalltag immer wieder erlebst, die dann deine Alarmglocken klingeln lassen sozusagen?
Ja, es ist tatsächlich ganz, ganz vielfältig, weil der Darm ist einfach, also ich meine, Hippokrates hat gesagt, der Darm ist der Sitz oder die Wurzel der Gesundheit. So. Und im Prinzip ist es so. Also einmal sitzen 80% des Immunsystems im Darm. Das heißt, wenn jemand eine Immunschwäche hat, also immer wieder krank wird beispielsweise oder immer wieder mit Herpes oder Pilzen zu kämpfen hat, was ja alles so ein Hinweis auf ein schwächelndes Immunsystem ist, dann denke ich an den Darm. Mhm. Aber natürlich auch bei so ganz klassischen Dingen wie Bauchschmerzen, Verdauungsbeschwerden, Blähungen. Dann frage ich natürlich immer, auch wenn es nicht immer ganz angenehm ist für die Patientin, aber natürlich immer nach dem Stuhlgang. Wie sieht der aus? Wie riecht der? Welche Farbe hat der? In welcher Frequenz hast du Stuhlgang?
Mhm.
Wenn sich da irgendwelche Auffälligkeiten ergeben, auch das deutet wieder auf ein Ungleichgewicht im Darm oder eine Störung im Darm hin.
Mhm.
Dann ist es aber auch so, dass Hauterkrankungen, auch gerade die chronisch entzündlichen wie Psoriasis oder Neurodermitis, in ganz engem Zusammenhang mit der Darmgesundheit stehen. Also man kann sich das so vorstellen, als ob wir eine einzige Haut hätten und die stülpt sich einmal also um unseren Körper außen herum und dann stülpt sie sich einfach an den Lippen nach innen, durchzieht unseren Verdauungstrakt einmal komplett und stülpt sich am Anus dann wieder nach außen. Mhm. Und natürlich ist die Schleimhaut ein bisschen anders aufgebaut, weil sie auch andere Aufgaben hat, aber es ist eins und man kann sich einfach vorstellen, wenn ich da jetzt im Inneren, also im Darm an der Schleimhaut Entzündungen habe, dann spiegelt sich das auch an unserer Außenhaut wieder. Auch Akne oder einfach unreine Haut, solche Dinge, das, was ja auch ganz oft nach Absetzen der Pille beispielsweise vorkommt, deutet eben oft auf irgendwelche Störungen der Darmflora oder der Darmschleimhaut auch hin.
Ja, das ist total spannend, was du gesagt hast mit dem, man kann sich das vorstellen, als ob sich das reinstülpt in den Körper. Unsere innere Anatomielehrerin, weiß ich noch, im Physiounterricht hat immer gesagt, wenn wir einen Cent verschlucken, dann ist der nie in unserem Körper, sondern der ist eben immer außerhalb, weil das in uns eben auch außerhalb ist, wie du sagst, ne? Das, man sieht, wie die Haut ist, ja. Ja, spannend.
Es ist ja auch, also es ist ja ein Schutzorgan, unsere Haut ist ja die größte Angriffsfläche im Prinzip, der größte Kontakt zur Außenwelt. Das ist eben nicht nur auf unserer Außenhaut, sondern auch auf unserer Schleimhaut, weil alles, was wir essen, hat ja, also ich will jetzt nicht sagen, alles hat irgendwelche Bakterien an sich, aber natürlich Mikroorganismen. Und unsere Schleimhaut schützt einfach unseren Körper davor, dass da alles ungefiltert reingeht. Und wenn die nicht intakt ist und da jetzt dann doch eben Substanzen, Toxine, was weiß ich, Pestizide oder ähnliches ungefiltert in unseren Körper reinkommen oder weniger stark gefiltert reinkommen, dann ist es ja ganz logisch, dass es dann zu Problemen kommt.
Ja, ich finde es auch total spannend, auch vielleicht für die Zuhörenden, dieses Bild einfach nochmal zu haben, ne, dass der Darm eben auch das Außen ist und auch widerspiegelt, weil man dann vielleicht auch nochmal bewusster mit dem umgeht, was man da so in sich zuführt. Also das sollte man so oder so sein, da bewusst, ne, aber das ist insofern auch nochmal ein schönes Bild, als dass man da vielleicht dann noch bewusster mit wird, was man, ja, du bist, was du isst, was du so zu dir reinführst, ne.
Genau. Weil du jetzt auch noch, du hattest mich ja nach beidem, sowohl Darm als auch Hormone.
Ja, wäre ich jetzt sonst auch noch zugekommen, genau.
Da kann ich vielleicht direkt anknüpfen, weil jetzt hatte ich ja auch die Akne erwähnt beispielsweise. Und die muss nicht unbedingt nur ein Thema des Darms sein, sondern auch bei einem Testosteronüberschuss. Oder ist es auch ganz typisch, dass es dann zum Beispiel eben zu unreiner Haut kommt. Oder ganz klassisch PMS, also all die Symptome, die man als Frau möglicherweise in der Zeit, in der Woche oder auch schon länger vor seiner Periode bekommt, wie Stimmungsschwankungen, Wassereinlagerungen, spannende Brüste, Heißhungerattacken. Solche Dinge sind auch immer ein Hinweis darauf, dass da einfach was außer Balance ist. Auch Endometriose, Myome, solche Erkrankungen. Einfach, da geht es häufig eben ums Östrogen, das aus der Balance ist. Oder auch Unfruchtbarkeit oder nicht direkt Unfruchtbarkeit, aber ein unerfüllter Kinderwunsch. Also wenn man lange probiert, ein Kind zu bekommen, es klappt nicht. Oder wenn Frauen Abgänge haben, immer wieder, dann ist das einfach auch ein Hinweis darauf, dass das Hormongleichgewicht nicht passt, weil Progesteron, kommt, also der Name kommt von Progestare, was für die Schwangerschaft heißt. Und Progesteron ist das Hormon, was die Schwangerschaft ja aufrechterhält. Und wenn einfach zu wenig an Progesteron da ist, dann kann der Körper das nicht aufrechterhalten.
Ja. Es muss ja aber wahrscheinlich nicht immer begründet in der Darmgesundheit liegen, oder? Also es kann wahrscheinlich auch aufgrund von den weiblichen Geschlechtsorganen da diese Dysbalance auftreten. Oder würdest du sagen, das bezieht sich dann immer auf den Darm ursächlich?
Nee, das tatsächlich nicht. Also was auch ein riesengroßer Faktor ist, ist Stress. Und das ist auch ein meiner Meinung nach unterschätzter Faktor, weil viele Frauen auch gar nicht merken, was sie für einen Stress haben. Also viele Frauen erzählen mir auch, ich habe eigentlich gar nicht so einen Stress, aber der ganze Lebensstil ist oft Stress.
Ah ja, ja.
Und was macht Stress? Stress führt dazu, dass vermehrt Cortisol ausgeschüttet wird, weil Cortisol ist ja unser Hormon, das uns einfach so pusht. Energie gibt, es stellt Energiereserven bereit, das erhöht unseren Blutdruck, das macht uns fokussierter und das ist natürlich, oder ja, in einer Fight-or-Flight-Situation ist das optimal, weil da brauchen wir das, aber wie oft haben wir die heute noch? Das bedeutet, wir haben das halt auch, wenn der Chef uns sagt, dass unsere Arbeit nichts also schlecht war, oder wir haben das auch, wenn wir einen totalen Mental Overload haben und ständig irgendwelche tausend Dinge in unserem Kopf haben. Genau, und letzten Endes ist es so, dass Progesteron aus in demselben Syntheseweg ist wie Cortisol. Also das wird aus derselben Vorstufe hergestellt.
Ach, spannend.
Und aber für den Körper ist es ja viel wichtiger zu überleben, als irgendwie
schwanger zu sein und zu bleiben.
Genau, genau. Und deswegen nutzt er in so einer Stresssituation erstmal das Pregnenolon, also die Vorstufe, dafür Cortisol herzustellen. Und das führt wiederum dazu, dass halt weniger Progesteron hergestellt wird am Ende.
Das ist ja spannend.
So kann beispielsweise ganz einfach in Anführungsstrichen nur durch ein bisschen Stress in Anführungsstrichen schon hormonelles Ungleichgewicht entstehen.
Ja.
Oder auch Xenohormone, also in unserer Kosmetik oder in unserer Kleidung oder in unseren Schneidebrettchen oder in unseren unserem Kochgeschirr. Da gibt's einfach ganz viele hormonwirksame Substanzen, die dann wieder östrogenartig auf den Körper wirken. Und dann haben wir zu viel an Östrogen beispielsweise. Ja. Also auch so durch so Umwelteinflüsse können wir natürlich auch ins Ungleichgewicht geraten.
Ja, spannend. Jetzt haben wir ja schon zwei verschiedene Möglichkeiten gehabt, die sozusagen Ursache für so eine Disbalance im Hormonhaushalt sein können. Beziehungsweise wir hatten ja jetzt schon mehrere, aber wenn man es nochmal aufteilt, ne, einmal sozusagen Geschlechtsorgane versus sozusagen der Darm. Was gibt es denn für Untersuchungsmethoden, vielleicht mal ganz ab von so der klassischen Medizin, sondern jetzt eher in deinem Bereich, was gibt es da für Methoden, um herauszufinden, wo liegt denn die Ursache und wie können wir das überprüfen quasi?
Also ich arbeite tatsächlich mit zwei Methoden, und zwar ist es die Speichel- und die Stuhlprobe. Und ich würde da jeweils eben ansetzen, je nachdem, was mir die Patientin dann auch schildert. Gegebenenfalls würde ich ihr dann auch noch dazu raten, dass sie sich nochmal Blut nehmen lässt, um die Schilddrüsenwerte überprüfen zu lassen, weil ich einfach selbst kein Blut nehme in der Praxis. Aber die Schilddrüse ist natürlich das ja auch unser zentrales Stoffwechselorgan. Und was ich jetzt noch gar nicht erwähnt hatte, im Hormonhaushalt ist es eben so, da haben wir so diese Hormontriade, nennt sich das. Und zwar ist es die Schilddrüse, die Sexualhormone und die Nebenniere. Und die drei sind einfach ein super Trio, wenn sie eingespielt sind. Und wenn jetzt aber einer ausfällt, dann versuchen die anderen beiden das zu kompensieren, bis dann halt da auch irgendwann ein hormonelles Ungleichgewicht entsteht. So, das heißt, das sind so die Bereiche, die ich mir halt angucke, und eben die Sexualhormone und auch das Cortisol aus der Nebenniere würde ich mir in einem Speicheltest anschauen. In einem Speicheltest werden die freien Hormone, heißt die aktiven Hormone, gemessen. Man könnte sie theoretisch auch in einem Bluttest testen, dann hätte man die freien und die gebundenen. Das würde ich jetzt machen, wenn ich einen Verdacht hätte, dass gar nichts mehr geht, also dass die Drüsen überhaupt nichts mehr produzieren. Und mit dem Speicheltest, da möchte ich eher die Disbalancen, also die Ungleichgewichte herausfinden. Und bei der Stuhlprobe ist es so, das ist nicht die klassische Stuhlprobe, wie man sich vorstellen kann, wenn man zum Arzt geht und dort beim Hausarzt zum Beispiel eine Stuhlprobe macht, weil da in der Regel nach pathogenen Keimen gesucht wird, was total Sinn macht, wenn jetzt jemand aus dem Urlaub zurückkommt und nur noch sich übergibt oder Durchfall hat.
Ja.
Dann kann das mit so einer Stuhlprobe, kann da eben nach den Erregern beziehungsweise auch nach Parasiten gut gesucht werden. Die Stuhlprobe, die ich aber mache, also machen lasse, natürlich auch nicht selber, da geht es eher darum, einfach sich das Mikrobiom anzuschauen, also die mikrobielle Vielfalt. Wie ist das Gleichgewicht von den guten, in Anführungsstrichen, zu den schlechten Keimen? Haben wir vielleicht auch pathogene Keime in der Flora? Haben wir Pilze in der Flora? Und was ich mir auch anschauen kann, also ich sage immer, die Stuhlprobe ist wie so ein so ein Fenster in den Darm. Also das ist einfach mega spannend, weil man da so viel sehen kann. Man hat eben dann noch Schleimhautmarker, über die man sehen kann, wie intakt ist die Schleimhaut, liegen Entzündungen vor. Man kann sich Immunmarker anschauen, um zu sehen, einfach ist es, wie aktiv ist das darmassoziierte Immunsystem, ist es überaktiv, also hat es irgendwas zu bekämpfen oder ist es schon gar nicht mehr aktiv, weil es einfach schon jahrelang irgendwas zu bekämpfen hatte. Mhm. Das wäre zum Beispiel typisch bei Leuten aus dem atopischen Formenkreis, also Leute, die ein allergisches Asthma haben oder eben Neurodermitis haben, solche Dinge.
Okay.
Genau. Und dann kann man sich auch noch anschauen, die Funktion der Bauchspeicheldrüse oder die Funktion wie gut schüttet die Leber oder wie gut produziert die Leber Galle und schüttet diese aus. Solche Dinge kann man eben im Stuhltest alles sehen. Also es ist wirklich richtig spannend und erkenntnisreich
auch. Ja, Wahnsinn. Das klingt wirklich spannend. dann haben wir jetzt unser Untersuchungsergebnis so. Welche Strategien, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es dann? Also wahrscheinlich, nehme ich mal vorweg, weil ich es mir einfach vorstellen kann, ist Ernährung dann ein ganz großes Thema, was dann genutzt wird. Aber was gibt es vielleicht noch? Und vielleicht magst du auch den Bereich Ernährung nochmal so ein bisschen anreißen, wie wir dann all das wieder in die Balance kriegen.
Ja. Gerne. Also natürlich ist Ernährung, also jetzt gerade auch für mich als Ernährungsberaterin, ja ein Riesenthema. Ich bin aber auch der Meinung, eine Darmtherapie ohne Ernährungsumstellung ist ja gar nicht möglich. Und da kommt es natürlich ganz drauf an, wie ist der Darm jetzt, wie sieht es da drin gerade aus? Also brauche ich vielleicht eine anti-entzündliche Ernährung, weil ich da lauter Entzündungen habe, also reich an Omega-3-Fettsäuren beispielsweise, an frischen Kräutern, an solchen Dingen. Oder brauche ich vielleicht eine größere Bakterienvielfalt? Mhm. Dann kann ich da auch mal mit Probiotika erstmal arbeiten, also quasi dass ich Bakterien in den Darm reinbringe und die eben in Kapselform oder aber durch überfermentiertes, wie zum Beispiel Sauerkraut oder Miso. Mhm. Und dann brauche ich aber auch Präbiotika, weil die Bakterien wollen ja auch ein Futter haben. Mhm. Da kommen jetzt zum einen die Ballaststoffe ins Spiel, sowas wie resistente Stärke. Also wenn man stärkehaltige Lebensmittel wie Kartoffeln oder Nudeln oder Reis abkühlen lässt dann kalt oder auch wiedererwärmt, das macht nichts, weil durch das Abkühlen bildet sich schon die resistente Stärke und das einfach häufiger in den Speiseplan einbaut, weil das einfach Futter für die guten Darmbakterien ist. Genau solche Dinge. Dann ist immer wichtig, eine ballaststoffreiche Ernährung, gerade wenn auch Leute natürlich irgendwie zu Verstopfung neigen. Ballaststoffe sind ganz wichtig, also viel frisches Gemüse, Obst auch, also mindestens 3 Portionen Gemüse, 2 Portionen Obst. Das ist ja so das, was die DGE vorgibt. Ich bin der Meinung, Gemüse kann man eigentlich nie genug essen. Und dann haben wir da auch auf jeden Fall schon mal die Ballaststoffe abgefertigt. Und wenn man aber sagt, das schaffe ich einfach nicht hundertprozentig, dann kann man kurweise zumindest auch mal mit Flohsamenschalen rangehen oder sowas. Wichtig ist da immer einfach genug trinken. Das ist immer wichtig für den Darm, aber gerade wenn ich viele Ballaststoffe zu mir nehme, die quellen ja auch auf, dann müssen sie natürlich auch weiter rutschen können. Und wenn sie das können, dann sind die super, weil dann sind die wie so ein Staubsauger, die nehmen alles mit, was überall irgendwo rumhängt, die beschleunigen einfach quasi, dass die Nahrung raustransportiert wird und somit auch einfach Stoffe, die der Körper nicht benötigt, nicht haben möchte, schneller abtransportiert werden. Genau, aber dafür ist halt einfach wichtig, dass man trinkt und ja, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte. Bei den Hülsenfrüchten ist immer so ein Thema, weil wenn der Darm eben entzündet ist, dann ist es erstmal, geht's erstmal darum, diese Entzündungen rauszubekommen und dann eher erstmal diese ja reizenden, nenne ich es mal, Lebensmittel so ein bisschen zu meiden. Es gibt zwar den Trick bei Hülsenfrüchten, dass man sie über Nacht einweicht und dass man sie dann eben mit verdauungsfördernden Gewürzen wie Kümmel, Fenchel, Anis würzt, dann werden die viel besser verdaulich. Aber jetzt, gerade wenn eine große Entzündung drin ist, dann würde ich erstmal mehr Richtung schonenderer Kost gehen.
Ja, Ja, okay.
Genau.
Ja, dann das ja so als Bereich Ernährung. Ich musste eben schon dran denken, als du gesagt hast, das ist wichtig, dass es rausgeht und so weiter. Da habe ich direkt an Bewegung gedacht. Du hattest irgendwie so formuliert, dass man eigentlich direkt sich denken konnte, ja gut, da muss ich mich bestimmt auch bewegen, damit das gut rausgeht. Du hattest vorhin schon das Thema Stress. Auf deiner Instagram-Seite habe ich auch schon ganz oft gelesen, wie wichtig Schlaf in dem Zusammenhang ist, ne? Vielleicht magst du da noch mal zu diesen anderen Bereichen noch mal 2-3 Worte sagen.
Genau, also Schlaf ist ja im Prinzip im Zusammenhang mit Stress, weil zu wenig Schlaf macht uns einfach auch Stress. Und wir haben ja so zwei Hauptstränge des Nervensystems, den Parasympathikus und den Sympathikus. Und der Sympathikus ist ja der, wie ich vorhin eben schon gesagt hatte, der für Fight or Flight, also für Kampf oder Flucht zuständig ist, während der Parasympathikus der ist, der uns einfach mal chillen lässt. Mhm. Und während im Sympathischen, also im ich kämpf jetzt oder ich renn jetzt Modus, alles abgeschalten wird, was nicht für Kämpfen oder Rennen zuständig ist. Und es ist eben die Schwangerschaft, mir fällt jetzt gerade leider nicht ein, die Fruchtbarkeit, genau so, die Fruchtbarkeit und auch die Verdauung, solche Dinge, die werden da einfach abgeschalten, weil das braucht der Körper in dem Moment nicht, das wäre noch eine Belastung. So, also wie soll er verdauen, der Körper, wenn er immer im Stress ist? Mhm. Und wenn ich früh aufstehe und nur eine halbe Stunde habe, um mich fertig zu machen und mir nebenbei aber noch eine Semmel oder irgendwas reinschiebe, am besten noch im Stehen, kapiert unser Körper das nicht, dass er jetzt gerade was zu verdauen hat, sondern ich darf mir da einfach die Zeit nehmen, mich hinzusetzen, das Handy auch wegzulegen, weil das ist tatsächlich auch ein Riesenthema, dass wir eigentlich denken, wir entspannen uns, während wir in unser Handy schauen, aber die vielen Reize am Ende doch auch wieder unsere Stresshormone aktivieren. Und so kann Verdauung einfach nicht funktionieren. Also das heißt, einfach fürs Essen auch einen guten Rahmen schaffen. Also wirklich sich Zeit nehmen, einfach mal wieder richtig schmecken, einfach mal wieder auf sein Gefühl hören. Wann bin ich denn eigentlich satt? Weil selbst auch wenn ich einfach immer viel zu viel esse, weil ich überhaupt nicht beim Zeitung lesen, beim Fernsehschauen, beim Handy schauen, merk, bin ich jetzt eigentlich schon satt? Dann ist ja, also man muss sich vorstellen, da ist ja der Magen auch so prall und da muss ja auch was weitergehen und das ist, der tut sich ja auch schwer. Also es funktioniert einfach nicht. Wir brauchen eine Atmosphäre zum Essen. Und ich weiß, das ist schwierig heutzutage, weil wir einfach in einer Leistungsgesellschaft sind, wir alle sehr hohe Ansprüche an uns selber haben, aber wenn wir unserem Körper was Gutes tun wollen und vor allem auch, was die Verdauung angeht, dann, ja, nicht nur was die Verdauung angeht, ganz allgemein.
Ja.
Runterfahren und seine eigenen Entspannungsmethoden finden und vielleicht einfach, wie gesagt, beim Essen mal anfangen.
Ja, spannend. Ja, siehst du, als nächste Frage wäre eigentlich so deine Botschaft oder so das gekommen, was du deinen Zuhörenden gern auf den Weg geben möchtest. Das war gerade schon wie eine Botschaft. Wenn du magst, darfst du natürlich trotzdem noch was sagen und was ergänzen.
Ja. Ja. Also tatsächlich ist, glaube ich, die Botschaft wirklich, dass Stress der Killer für unsere Hormone ist, der Killer für unseren Darm und für unsere Verdauung ist. Und Stress ist halt immer, wie gesagt, einfach so ein Begriff, der so inflationär verwendet wird und Stress hat eh jeder. Aber nehmt euch einfach wirklich bewusst mal wieder Zeit für euch, seid euch das auch wert und genießt mal wieder die Zeit mit euch selbst und ihr seid großartige Frauen und
yay,
dürft ihr voll und ganz ausleben.
Sehr gut. Schön, das fand ich eine sehr schöne Botschaft. Ich glaube, das ist auch das, was wir ja mit unserem Podcast erreichen wollen. Insofern passt das auch wunderbar als Botschaft hier rein, was du gerade gesagt hast, ne? Sich mehr Zeit wieder für sich zu nehmen, diese Selfie-Time, die Zeit mit sich selber. Und aus dem letzten Interview ist auch hervorgegangen, das passt gerade, deswegen wiederhole ich das einfach nochmal, dass diese Selfie-Time nicht quantitativ wichtig ist, sondern, also natürlich auch, aber vor allem auch qualitativ wichtig ist. Und das ist das, was du eben auch gesagt hast, ne? Also wenn ihr euch hinsetzt und was esst, aber auch so, wenn ihr euch Zeit für euch nehmt, dann schaut bitte wirklich drauf, dass ihr sie wirklich für euch nehmt, ne? Also wir hatten das Beispiel, ich bin ja so ein Badewannenmensch, meine Selfie-Time findet ja sehr gerne immer in der Badewanne statt. Wenn ich da aber am Handy rumdaddel währenddessen, dann ist es keine gelungene Selfie-Time, ne? Dann ist es zwar Zeit mit mir, aber eigentlich nicht wirklich Zeit mit mir, sondern Zeit mit meinem Handy in der Badewanne. Und das ist nicht das, worum es geht, sondern es geht bei der Selfie-Time, bei der gelungenen Selfie-Time wirklich darum, dass ihr bei euch seid, dass ihr euch mal einen ruhigen Moment nehmt und einfach mal abschaltet von dieser schnellen Welt, die da draußen so vor sich geht, ne? Ja, dann würde ich aber noch meine Erkenntnis der Folge vielleicht einmal mit euch teilen wollen. Und zwar fand ich das sau spannend, was du gesagt hast, dass diese Vorform von dem Hormon, also von Cortisol und von Progesteron, quasi die Vorform die gleiche ist und daraus dann entschieden wird, was gebildet wird. Das wusste ich nicht und das ist, also ist ja super spannend. Ich glaube, das ist für mich so die Erkenntnis der Folge und ja auch dann wieder bezogen auf Stress so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir da ja unserem Körper die Möglichkeit geben, sich in Anführungszeichen für das Richtige zu entscheiden, ne? Oder halt ausgewogen für beides zu entscheiden. Ja, spannend. Und was man, finde ich, nicht oft genug sich immer wieder erinnern kann, insofern auch nochmal eine Erkenntnis für mich, das Handy beim Essen wegzulegen. Ich glaube, da dürfen wir uns alle immer wieder erinnern. Da können auch wir uns nicht ausnehmen, dass das Handy da auch immer wieder mit dabei ist. Also da wirklich auch wieder bewusst, ja, auch das Essen mal auf der Zunge zu spüren. Das habe ich nämlich auch schon mal gelesen, wie wichtig das auch ist, so die Haptik irgendwie mal im Mund wahrzunehmen, dass man das ja auch nicht mehr macht. Mhm. Ja, okay. Dann der This or That-Moment, den ich mir, oder die This or That-Frage, die ich mir für dich überlegt habe, hast du witzigerweise bei dem weiteren Vorstellen von dir, als du die Selfie-Time beschrieben hast, schon fast, glaube ich, vielleicht beantwortet. Ich frag's dich trotzdem. Okay. Am Abend lieber ein gutes Buch oder ein guter Film?
Zum Runterkommen auf jeden Fall ein gutes Buch.
Ja.
in 80% der Fällen ein gutes Buch, ja.
Und es sind dann aber schon Romane, oder? Also ist dann trotzdem noch das Fachbuch.
Ja, tatsächlich, das Fachbuch lese ich morgens, weil ich habe eine Stunde Anfahrt in die Arbeit und ich lese morgens mein Fachbuch und abends in der Regel einen Roman oder zumindest irgendwas Leichteres.
Ja, das macht auch Sinn, glaube ich. Total. Ja, wunderbar. Schön. Dann kommt ja immer am Ende unserer Folge unser Dankbarkeitsmoment der Woche. Vielleicht, wir nehmen das hier heute Montag auf, wann immer ihr das hört. Vielleicht magst du von der letzten Woche deinen Dankbarkeitsmoment mit uns teilen.
Tatsächlich bin ich einfach auch heute dankbar dafür, gesund zu sein. Weil ich jetzt wieder gesehen habe, wie schnell es einfach anders sein kann. Und deswegen gesund zu sein. Und weil wir beim Thema Essen waren, ich bin einfach dankbar dafür, dass ich oft die Qual der Wahl habe, was ich essen kann. Und dass ich mein Essen auf der Zunge spüren darf.
Ja.
Dass ich jeden Tag was zu essen auf dem Tisch habe. Ja, dafür bin ich dankbar.
Ja, total. Wo du das gerade sagst, das fand ich auch einen ganz interessanten Input, den ich neulich gesehen habe. Erstmal, wenn man im Restaurant sich nicht entscheiden kann, was man essen möchte und das manchmal so eine, wie du sagst, Qual ist, dass man sich nicht entscheiden kann, das einfach mal als Privileg zu sehen, dass man sich entscheiden muss, ne? Also das ist ja wirklich ein Privileg, wie du sagst. Ja, schön. Wunderbar. Ja, mein Dankbarkeitsmoment, den teile ich auch mit euch. Ist gar nicht so ein richtiger Moment, sondern es ist eher was Globales. Ich bin aktuell total dankbar für meine Lebenssituation irgendwie. Also so dieses Konstrukt Elternzeit und ich bin aktuell irgendwie ständig bei irgendeinem anderen Kurs, dann einmal mit der Kleinen, dann für mich zum Yoga. Also ich habe ständig einen anderen Termin, um irgendwie in irgendwelchen Gruppen mit ganz vielen Frauen, weil ich bin ja jetzt in der Mama-Bubble.
Schön.
Mit ganz vielen anderen tollen Frauen irgendwie so im Kreise zu sein, im Yoga-Kreise oder im Delphi-Kreise oder wo auch immer. Und das tut aktuell total gut irgendwie, so viel unter Menschen zu sein und mein Leben gerade so frei gestalten zu können. Da bin ich gerade ganz dankbar für.
Sehr schön.
Ja. Mache ich, ja. Und das ist aber auch immer so ein bisschen, dann versucht man das ganz krampfhaft zu genießen. Und dann hat man manchmal wieder die Bredouille, dass man denkt so, jetzt kann ich es wieder nicht genießen, weil ich so doll genießen will. Das ist auch wieder so eine Doppelmoral, aber ja. Schön, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses spannende Interview. Ich fand es wirklich total bereichernd. Ich hoffe, das ging den Zuhörenden auch so, aber ich bin mir ganz sicher. Ein total spannendes Thema, wo ich glaube, wo wir noch ganz, ganz viel drüber reden können. Also falls die Resonanz gut ist, dann können die Zuhörenden uns ja auch mal schreiben, was sie noch in dem Bereich interessieren würde und dann treffen wir uns hier einfach nochmal. Wenn du magst.
Gerne, klar.
Genau, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertise. Und an alle Zuhörenden, habt eine schöne Selfie-Time. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.